Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ob dieser Spruch wirklich zeitlos klug ist, sei dahingestellt. Gucken wir ihn uns nochmal an. Nichts im Leben ist umsonst, nur der Tod, und der kostet das Leben. Ein Spruch zum Nachdenken, vielleicht zum Schmunzeln oder ein Spruch, der zum Widerspruch herausfordern kann. Nachdenken. Stimmt das? Ist das wirklich so? Werden wir sehen. Schmunzeln. Es geht um eine Behauptung, die sich selbst auf den Arm nimmt und relativiert. Die Aussage enthält Ironie und Sarkasmus. Das, was umsonst ist, kostet mehr als andere, nämlich das unbezahlbare Leben. Und da sind wir schon beim Widerspruch. Folgendes habe ich gelesen aus der Werbung. Werbung wofür, könnt ihr euch dann gleich denken. Ein Sprichwort besagt, umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben und den Hinterbliebenen eine Menge Geld. Der Zusatz fehlt ironischerweise. Denn eine Bestattung, die würdevoll abgehalten werden soll, kann schnell Kosten von 5.000 bis 12.000 Euro nach sich ziehen. Hier müssen nicht nur Sarg und Grabstein bezahlt werden, sondern es kommen weitere Kosten auf die Hinterbliebenen zu. Da sind die Grabnutzungsgebühren sowie die Kosten der Überführung, Traueranzeigen, Blumenschmuck und die Trauerfeier. Mit dem Abschluss einer Sterbegeldversicherung kann man sicherstellen, dass die Hinterbliebenen nicht mit den anfallenden Kosten belastet werden. Ich denke, das ist zu empfehlen, aber ich kriege keine Prozente dafür. Dann noch etwas, was im Kölner Stadtanzeiger zu finden war. Von wegen, der Tod ist umsonst. Man muss schon mit einigen tausend Euro rechnen. Und es kann ziemlichen Ärger geben, auch nach dem Tod. Vor Wochen hatte ich im Kölner Stadtanzeiger gelesen, dass ein 25-jähriger Mann beim Versuch, seinen Hund aus dem Fühlinger See zu retten, ins Eis einbrach und ertrunken ist. Seine schwangere Freundin musste dies vom Ufer aus mit ansehen. Der Hund konnte sich noch selbst retten. Der Leichnam ist bis heute nicht beerdigt worden, weil niemand für die Bestattungskosten aufkommen will. Es ist deshalb auch noch kein Bestattungstermin in Sicht. Die Angehörigen des Toten verweigern die Übernahme der Kosten. Die Behörden streiten sich um Zuständigkeiten. Rechtsanwälte wurden eingeschaltet. Inzwischen hat sich die Stadt Köln zuständig erklärt, weil der Mann, der aus Bergisch Gladbach stammte, in Köln ums Leben gekommen ist. Allerdings liegen seither die nötigen Papiere der geschiedenen Ehefrau des Toten noch nicht vor. Deren Anwalt wiederum will gegen die Stadt am Montag eine einstweilige Verfügung erwirken, falls diese weiterhin nicht reagieren solle. Das Sozialamt der Stadt Köln kann die entstandene Aufregung nicht verstehen. Wenn wir die Einkommensverhältnisse geprüft haben und die Kosten für die Bestattung übernehmen müssen, werden wir das auch natürlich auch tun. So ist es vom Kölner Sozialamt zu hören. Die Information ist beim Anwalt der Ex-Frau des Toten noch nicht angekommen, so ihr Anwalt. Was für ein Durcheinander. Der Mann war erst 25 Jahre. Mir scheint der Sinn für geordnete Verhältnisse noch nicht so stark ausgeprägt gewesen zu sein. Aber die Kosten für diese Beerdigung sollen 3.000 Euro betragen. Von wegen, nichts ist umsonst, nur der Tod. Hier sehen wir, Dieser Satz kann sehr unterschiedlich interpretiert werden. Aber ich denke, wichtiger als sich Gedanken über die Bestattungskosten zu machen, ist die Frage, wie sieht es mit meinem Tod aus, mit meinem Sterben? Der Tod ist eine Sache. Wenn es um meinen Tod geht, dann sieht die Sache anders aus. Viele Menschen verdrängen den Gedanken in den Tod, meiden Friedhöfe, wollen nicht daran erinnert werden, dass auch für sie einmal der Tag des Todes kommt. Seien wir doch ehrlich, denken wir gern an den Tod? Oft ist es auch die Frage, nicht nur, dass ich sterben muss, sondern wie werde ich sterben? Und ich glaube, diese Bitte ist nicht von ungefähr, einen sanften Tod zu haben. Aber nicht allen wird diese Bitte gewährt. Manchmal kommt er plötzlich, manchmal durch furchtbare Krankheit und so weiter. Viele Menschen reagieren mit Verdrängung, nicht dran denken. Aber was wir verdrängen, das gewinnt an Macht. Und was wir aussprechen, das verliert an Macht. Ich muss daran denken, dass mein Vater, der Pfarrer war, zur Beerdigung eines Atheisten ging. Und das war zu DDR-Zeiten eine sozialistische Beerdigung. Da gab es auch bestimmte Riten, denn irgendwie mussten die Leute ja unter die Erde kommen, die nicht an Gott glaubten und nicht zur Kirche gehörten. Und dann philosophierte dieser Redner über den Tod und am Schluss wusste er nichts anderes zu sagen als die Worte: Auf Wiedersehen in einem besseren Jenseits. Und das aus sozialistischem Mund. Hier merken wir, wenn jemand etwas zu sagen hat über den Tod, dann sind es wir Christen. Stellen wir uns dieser Herausforderung aber persönlich und auch in Bezug auf andere. In der Bibel wird sehr häufig vom Tod und vom Sterben gesprochen. Ich möchte eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium herausgreifen. Die steht in Kapitel 11, in den Versen 20 bis 27. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie Jesus entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Traurig sagte Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird wieder leben, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Dieser Text hat eine Vorgeschichte und hat eine Nachgeschichte. Aber er ist viel zu lang, um in einer Predigt behandelt zu werden. Deshalb greife ich nur diese Verse heraus und gehe kurz auf die Vorgeschichte und auf die Nachgeschichte ein. Da geht es um drei Geschwister: Maria, Martha und Lazarus. Sie leben in Bethanien, einem Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und sie waren mit Jesus befreundet. Ihr Haus könnten wir Hotel Martha nennen. Von Martha wissen wir, dass sie sehr rührig war, wenn es zum Beispiel um die Versorgung von Gästen ging. Da gab es schon mal eine Geschichte von Maria und Martha. Martha kochte und Maria saß zu den Füßen Jesu. Die menschlich gesehen faul war, wurde von Jesus gelobt. Und die sich mühte, dass Jesus und die Jünger etwas zu essen bekamen, wurde getadelt. Mehr möchte ich jetzt über diese Geschichte nicht sagen. Ist schon herausfordernd. Auf jeden Fall ein gastfreies Haus. Und nun die Situation: Lazarus war todkrank und die beiden Schwestern übermitteln Jesus die Nachricht. Der ist aber nicht in Judäa, sondern in Galiläa, 2 Tage Reisen entfernt. Und es ist schon interessant, sich anzusehen, wie sie das formulieren. Sie sagen: Dein Freund Lazarus ist krank. Wir sehen, Jesus hatte auch menschliche Freunde, Menschen, mit denen er besonders verbunden war. Im Haus der Martha, Maria und Lazarus, da übernachtete er wahrscheinlich oft mit seinen Jüngern, wenn er zu den großen Festen nach Jerusalem ging. Lazarus und Jesus hat vieles miteinander verbunden. Und wir könnten sagen, in der Not zeigt sich, was Freunde sind. Ich glaube, das wissen wir auch in unserer Gemeinde. Wenn jemand erkrankt an einer Todes- oder an einer Krankheit, die zum Tode führen kann, wie gut ist es dann, dass sich jemand geborgen weiß von den Gebeten der Gemeinde, manchmal auch von Besuchen, vielleicht auch vom Gebet der Ältesten. Wir sind herausgefordert, teilzunehmen, Anteil zu nehmen, wenn Freunde leiden. In Vers 5 heißt es dann noch: Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Da merken wir, die kannten sich nicht nur, sondern die waren miteinander verbunden, die schätzten einander. Jetzt hätten wir erwartet, Jesus hört die Nachricht und lässt alle stehen und liegen, macht sich sofort auf. Und genau das geschieht nicht. Ich muss so daran denken, als es bei meiner Mutter dem Tod entgegenging, bekam ich am ersten Weihnachtsfeiertag einen Anruf von meinem Bruder, dass es der Mutter so schlecht ging. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt und bin 650 Kilometer in der Nacht gefahren. Ich wollte sie noch lebend antreffen. Das habe ich dann auch. Und wir konnten miteinander singen und wir konnten miteinander beten, obwohl sie sonst gar nichts mehr aufnehmen konnte. In Vers 7 lesen wir, warum Jesus wartet. Es geht ihm darum, oder wir könnten die Frage stellen: Warum lässt er zu, dass sein Freund Lazarus so krank geworden ist? Und nach 2 Tagen stirbt er? Ist ihm das gleichgültig? Ich möchte jetzt nicht die ganze Zwischengeschichte erzählen, aber eins sagt Jesus zu dieser Frage, warum er nicht gleich aufgebrochen ist: Jetzt könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Jesus erfährt, sein Freund ist todkrank, bleibt noch 2 Tage. Ist das nicht Sarkasmus? Und dann diese Herausforderung: Jetzt könnt ihr eine ganz entscheidende Lektion lernen, nämlich was Glauben heißt. Und da sind wir beim Kern unseres Themas. Wenn es um die Frage von Leben und Sterben geht, dann sind das nicht Sachen an sich, sondern es geht um die Frage des Glaubens, wie das Leben und wie das Sterben aussieht. Und wir könnten diese Verse überschreiben, wie aus einer Sterbensgeschichte eine Glaubensgeschichte wird. Nach 4 Tagen kommen Jesus und seine Jünger an. Im Hause der Geschwister wimmelt es von Leuten, die Maria und Martha einen Trauerbesuch abstatten möchten. Martha hört davon, macht sich auf den Weg und lief ihm entgegen. Maria blieb zu Hause. Warum wohl? Es musste jemand da sein, wenn es so viele Trauergäste gab. Interessant, die Rollen sind vertauscht, wenn wir an die Begebenheit von Maria und Martha denken. In den Versen 21 bis 27 erfahren wir jetzt von dem Gespräch zwischen Martha und Jesus. Was mir auffällt, Martha spricht aus, was sie empfindet. Sie sagt nicht, ich freue mich jetzt aber, dass du endlich gekommen bist. Nein, sie macht Jesus direkt oder indirekt einen Vorwurf und bringt damit ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Du warst nicht da. Du warst nicht da, als wir dich am dringendsten gebraucht haben. Wie viele Menschen hast du gesund gemacht? Und als dein Freund todkrank war, da hast du gewartet. Ist das die Freundschaft? Wenn du da gewesen wärest, würde mein Bruder noch leben. Warum kommst du zu spät? Ich weiß nicht, ob das nicht eine Frage ist, die wir uns auch schon manchmal gestellt haben. Warum kommt Jesus scheinbar zu spät? Das heißt, das, was Martha sagt, bringt einmal die Enttäuschung zum Ausdruck. Auf der anderen Seite steckt aber auch in ihren Worten Vertrauen. Vertrauen in der Weise, wenn du da wärst, du hättest meinen Bruder heilen können. Du wärst in der Lage gewesen. Und in Vers 22 wird dieses Vertrauen dann noch vertieft. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Das heißt, auch jetzt sind deiner Hilfe keine menschlichen Grenzen gesetzt. Trotz Enttäuschung, trotz Trauer, bringt Martha ihr Vertrauen gegenüber Jesus zum Ausdruck, indem sie deutlich macht, auch jetzt überlasse ich dir die Situation und erwarte, dass du eingreifst. Merken wir, warum es um eine Glaubensgeschichte geht? Jetzt könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Das war die Überschrift Jesu über diese Begebenheit. Dieser Satz bringt zum Ausdruck, dass Martha viel mehr über Jesus oder von Jesus verstanden hatte als die meisten Menschen ihrer Zeit. Das Erste, was Martha verstanden hat: Jesus handelt nicht aus eigenem Antrieb, sondern in Übereinstimmung mit seinem himmlischen Vater und aus dessen Vollmacht heraus. Und Jesus selbst bringt es ja zum Ausdruck: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und das Zweite: Maria sieht die Wunder Jesu als Antwort seiner Gebete. Ich weiß um das einzigartige Verhältnis zwischen dem göttlichen Vater und dir. Und weil ihr so ein Verhältnis habt, wird der Vater dir keine Bitte ausschlagen. Daher kommt deine Vollmacht. Die hat eine Menge verstanden, wenn es um Jesus geht. Ich glaube, auch wir kommen in Situationen, wo wir den Eindruck haben, Jesus kommt zu spät. Wärst du doch hier gewesen, hättest du doch eher eingegriffen. Wo warst du, als die Krankheit und der Tod in unser Haus und unsere Familie Einzug gehalten hat? Zu Martha sagt Jesus weiter in Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Zwei entscheidende Dinge zur Frage der Auferstehung werden in diesem Text deutlich. Erstens, Jesus verspricht die Auferstehung. Zunächst einmal könnte diese Aussage, ja, mein Bruder wird auferstehen, am Ende der Zeit, wenn Gott richten wird, dann wird er dazu die Toten auferwecken. Das weiß ich seit meiner Kindheit an. Wir würden sagen, das haben wir doch alle im Kraftwerk gelernt, diese Aussage. Dass am Ende der Zeit alle Toten auferweckt werden, das waren besonders die Pharisäer, die diese Botschaft weitergegeben haben. Wir könnten auch so sagen, dass Martha entrüstet sagt, aber Jesus, ich gehöre doch nicht zu den Sadduzäern, zu den Liberalen, die leugnen, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, sondern ich gehöre doch zu den Rechtgläubigen, für die diese Tatsache völlig klar ist. Am Ende der Zeit gibt es eine Auferstehung der Toten. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man um so einen Lehrsatz weiß oder ob in dieser Situation oder was in dieser Situation hilfreich ist. Bei Martha kam das nicht an zunächst, was Jesus gesagt hat. Dein Bruder wird auferstehen. Ihr kam das so vor, wie die Vertröstung auch der anderen Leute, die gekommen sind, um Abschied zu nehmen. Da werden oft so allgemeine Sätze gesagt. Kopf hoch. Am Ende wird alles gut gehen. An der Erwiderung Jesu wird deutlich, Jesus verspricht nicht nur die Auferstehung, sondern er ist die Auferstehung. Deshalb möchte ich Vers 25 und 26 nochmal lesen. Darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Mit dieser Erklärung holt Jesus die ferne Zukunft in Bezug auf Auferstehung in die Gegenwart und er bindet die Frage der Auferstehung an seine Person. Damit wird aus einer Lehrfrage eine Personenfrage. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Botschaft aus diesem Text. Jesus spricht hier ein weiteres Ich-Bin-Wort aus. Vorher hat er schon gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte und jetzt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wichtig, dass es hier um Doppeldeutigkeit von Begriffen geht. Mit Leben ist nicht nur das irdische Leben gemeint bis zum Tod, sondern mit Leben, von dem Jesus spricht, wird der Horizont erweitert auf das Leben nach dem Tod, auf das ewige Leben. Für Marthas Situation bedeutet das ein Zweifaches. Erstens, die Auferstehung, die für Martha bisher ein Lehrsatz war, hängt von Jesus ab, der vor ihr steht. Und das Zweite, wenn die Auferstehung an Jesus gebunden ist, kann er jetzt schon den Tod überwinden. Und das ist das Tröstliche. Jesus steht nicht wie alle dem Tod von Lazarus macht und hilflos gegenüber. Ich glaube, gerade beim Sterben von Angehörigen spüren wir unsere Hilf- und Machtlosigkeit. Dass wir eigentlich nichts in der Hand haben. Jesus sagt das der Martha nicht nur, sondern er spricht eine Einladung aus. Wenn die Frage der Auferstehung nicht nur ein Lehrsatz ist, sondern von einer Person von mir abhängt, dann vertrau mir doch. Und diese Einladung spricht Jesus nicht nur Martha gegenüber aus, sondern diese Einladung gilt uns, gilt Menschen der ganzen Welt. Nämlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Da geht es um das ewige Leben und ich lade dich dazu ein. Nimm mein Geschenk an, indem du mir vertraust. Und da wird deutlich, Sterben und Tod sind nur Durchgangsstationen, aber wer glaubt, nicht ein Allerweltsglaube, sondern wer Jesus glaubt, wer Jesus vertraut, der bekommt ewiges Leben. In einem anderen Ich Bin-Wort sagt unser Herr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Da wird das noch deutlicher, was ewiges Leben heißt, nämlich ewige Gemeinschaft mit Gott, Teilhabe an seinem Reich. Und wir können nur sagen, das ist etwas Unbeschreibliches, aber etwas, auf das wir uns freuen können. Äußerlich mag es abwärts gehen, die Hoffnung stirbt nicht für den, der glaubt. Daran wird deutlich, die Zukunft von Martha und Maria ist an den Glauben gebunden, dass Jesus die Auferstehung in seiner Person darstellt. Und deshalb stellt unser Herr auch die entscheidende Frage, glaubst du das? Und jetzt stelle ich die Frage im Namen Jesu stellvertretend für uns, an uns alle, glaubst du das? Dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Dass es keinen anderen Weg, keine andere Chance gibt, das Ziel zu erreichen, nämlich ewige Gemeinschaft mit Gott. Nicht der ewige Tod, der getrennt sein von Gott bedeutet, sich herumquälen mit der Frage, ich habe das Angebot gehört, ich habe es verdrängt, und stehe jetzt auf der Seite der Loser. Hätte ich doch die Möglichkeit in Anspruch genommen. Diese Frage macht der Martha deutlich, vertraust du dich mir an, auch wenn dein Bruder gestorben ist? Und ihre Antwort? Eines der eindrücklichsten Glaubensbekenntnisse im Neuen Testament. Die Martha hat es wirklich kapiert. Schöner, präziser kann man es kaum ausdrücken. Und wenn wir gefragt werden, was glaubst du? Dann können wir uns die Martha zum Vorbild nehmen. Da geht es zunächst um die Anrede, Herr. Nicht Herr Schulze, Meier, Schmidt. Es war damals keine übliche Anrede, sondern eine Würdebezeichnung. Du bist einzigartig, deshalb bist du Herr zu nennen. Da kommt die göttliche Würde Jesu zum Ausdruck. Und Martha bekennt nicht nur, ich glaube, sondern eigentlich heißt es, jetzt bin ich zu dem Glauben gekommen. Zu dem Glauben gekommen, dass Auferstehung nicht nur eine Sache ist, sondern dass sie an eine Person gebunden ist. Und dass sie in dieser Situation weiterhilft. Inhalt der Aussage, du bist der Messias, der vom Alten Testament vorausgesagt wird. Du bist der Kommende und du bist der Sohn Gottes. In Schwarze getroffen, knapper und präziser kann man es nicht zum Ausdruck bringen, wer Jesus ist. Jesus wurde lange angekündigt als der Retter, zunächst für Israel. Und Jesus ist der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Dieses Bekenntnis ist fast wörtlich so wie das Bekenntnis des Petrus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Von daher, was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Gehen wir mit dem Tod um, wie mit dem Satz, den wir uns am Anfang vor Augen gehalten haben, kannst du noch mal einblenden? Nichts im Leben ist umsonst, nur der Tod, und der kostet das Leben. Ich möchte diesen Satz einmal umformulieren. Nichts ist so sicher wie der Tod, aber der kostet Jesus das Leben. Nichts ist so sicher wie der Tod, aber der kostet Jesus das Leben. Dieses Umsonst, das ist teuer bezahlt worden. Umsonst ist etwas, was nichts wert ist oder was man nicht bezahlen kann. Und um Letzteres geht es, dass Jesus umsonst für uns in den Tod gegangen ist, die Macht des Todes gebrochen hat, unsere Trennung von Gott aufgehoben hat, anstelle unserer Sünden bezahlt hat. Das ist die Lektion des Glaubens. Und das wollen wir heute unserem Herrn neu sagen. Glaubst du das? Ja, lieber Herr, ich glaube wie Martha und ich bekenne es dir neu. Und ich weiß, dass ich einmal sterben werde, aber danke, dass ich dir mein weiteres Leben und auch meinen Tod dir anbefehlen darf. Besser finde ich den Spruch aus dem Alten Testament: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Den Spruch halte ich für wesentlich klüger als den Spruch, auch wenn wir ihn unterschiedlich interpretieren können. Aber warum nehmen es so wenig Menschen an? Das Angebot Jesu. Ich bin die Auferstehung. Ich will dir das Geschenk machen, das nicht zu bezahlen ist. Ich glaube, der menschliche Stolz, ich kann selber, so wie kleine Kinder, wir haben gestern unsere Enkel bei uns gehabt, ist was Wunderbares, dann kann alleine. Der Stolz, der schon in den Kindern da ist, der auf der einen Seite ja auch gut ist, aber auf der anderen Seite, wenn es um die Ewigkeit geht, zu stolz, sich helfen zu lassen. Wie gut, wenn ich diesen Stolz ablege. Vielleicht sind es Menschen, die mich daran hindern. Was? Du willst auch zu Kreuze kriechen? Vielleicht ist es der Ehepartner. Wenn du die Antwort von Martha noch nicht gegeben hast, dann darf ich dich einladen. Ja, Herr Jesus, ich glaube, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Und dir vertraue ich mich an. Wir sind erinnert worden an die verfolgten Christen in dieser Welt. Jede Nachrichtensendung ist voll davon. Besonders die Christen in Syrien, die Mosul, sprich Ninive, verlassen mussten. Welche Kraft lässt sie dieses Leid überwinden? Wieso gehen sie nicht den leichteren Weg und sprechen das Glaubensbekenntnis des Islam. Weil die Auferstehungskraft und die Auferstehungskraft Jesu in ihnen lebt. Daher bekommen sie die Kraft. Und dafür wollen wir beten, dass diese Auferstehungshoffnung sie durchträgt und durchhält. Und dass wir mit dieser Auferstehungshoffnung auch in die neue Woche gehen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.